So, ihr Lieben, wenn du die Qualität von deinem Leben verbessern willst, dann musst du erstmal die Qualität deiner Lebensenergie auch verbessern, denn Erfolg folgt immer auch der Energie im Leben. Und heute haben wir einen hochenergetischen, hochinnovativen und coolen Typen bei uns zu Gast im Podcast-Interview. Wenn ihr das seht bei YouTube, dann seht ihr schon sein Strahlen und ihr seht ihn auch in einem küchenähnlichen Raum sitzen, wo was es damit auf sich hat. Das ist nämlich kein Zufall, da hält sich der Mann nämlich wahrscheinlich einen Großteil seines Lebens schon auf in solchen Räumen. Das werden wir euch in diesem Podcast unter anderem erzählen und du wirst in diesem Podcast sehr, sehr viel lernen. Auf der einen Seite auch zum Thema natürlich Erfolg, denn Peter Kowalski ist heute zu Gast und er ist der Gründer und einer der Erfinder oder Mitbegründer von Bionade. Bionade war, glaube ich, so in den 2000er Jahren, ne, war das so, ich glaube, man nannte es so das Coca-Cola des 21. Jahrhunderts. Ich glaube, so der Höhepunkt, wenn ich richtig bin, war so um 2007 rum und da hat Peter mit seinem Unternehmen 200 Millionen Flaschen pro Jahr produziert. Allerdings weiß Peter nicht nur, wie man ganz nach oben kommt und ein Riesenunternehmen aufbaut, sondern er weiß auch, wie es ist, wenn man das Ganze wieder loslassen und abgeben muss. Denn ein Jahr später, im Jahr 2008, musste das Ganze dann zurückgegeben werden. Er hat Jahre darauf hingearbeitet und weiß, wie es ist, wenn man so seinen Lebenstraum dann wieder aus der Hand geben muss. Also, das heißt, wie kann man sehr erfolgreich werden? Wie kann man vor allem mit einer eigenen Sache, denn wie gesagt, es ist eine eigene Erfindung praktisch gewesen von ihm, Bionade und seiner Familie. Wie kann man mit einer eigenen Sache richtig erfolgreich werden? Wie kommt man mit diesem Rückschlag, mit diesem Loslassen auch wieder klar? Und vor allem, denn das zeichnet Peter aus, er ist ein Stehaufmännchen. Er jammert da nicht lang rum, sondern er hat mittlerweile ein neues Projekt, das auch sage ich mal, vielversprechend ist und ein Riesenthema ist. Es gibt hier auch für alle von euch, die sich für das Thema Gesundheit und viel Körperenergie und innere Stärke interessieren, gibt es heute nochmal eine kleine Überraschung am Ende des Podcasts, denn es gibt für euch eine Möglichkeit, was auszuprobieren, was Peter da produziert hat und das scheint wohl ein außergewöhnlich tolles Produkt zu sein. Also, lieber Peter, herzlich willkommen erstmal hier im Erfolgsoffensive Podcast. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, ich freue mich auch. Grüß dich. Hallo.
Wunderbar. Ich meine, du bist ja wirklich nicht irgendjemand. Ja? Du bist ja damals auch, ich habe mir das hier aufgeschrieben, als Unternehmer auch von der Umweltorganisation WWF, ne, die kennt man, bist du, und auch von der Zeitschrift Kapital, bist du 2007, das war so in dieser Hochzeit von Bionade, zum Ökomanager des Jahres gewählt worden. Und Axel Springer, der Medienverlag, der hat dich zum Mittelständler des Jahres gewählt. Also du warst ja wirklich in deinem Bereich eigentlich ganz oben. Magst du uns einen kurzen Abriss mal geben, so von dieser Bionade-Story? Also das heißt, ihr seid da aufgestiegen und warum ist das Ganze dann, also erstmal, dass man vielleicht noch ein bisschen mehr Gefühl kriegt für das, wie groß war diese Geschichte eigentlich und warum ist das Ganze dann eigentlich wieder in die Binsen gegangen?
Ja, gute Frage, ja. Also die Idee von Bionade hatten wir, eine kleine Brauerei in der Rhön. Die Rhön liegt, die gehört teilweise zu Thüringen, zu Bayern und zu Hessen, ist also so ein Dreiländereck und die Rhön zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass relativ viel Natur da ist und wenig Menschen. Also es ist eigentlich eine schöne Landschaft. Und da hatten wir eine kleine Brauerei.
Und du bist Braumeister, glaube ich, gell, von Natur aus.
Genau, genau. Wir sind also, diese Brauerei gibt schon, gab es schon drei Generationen in unserem Besitz und ganz klar war, mein Bruder und ich, wir werden irgendwann Braumeister und so bin natürlich auch ich auf die Braumeisterschule gegangen nach Weinstephan in Freising, habe da Lebensmitteltechnologie studiert und Braumeister nebenbei gelernt und die Brauerei lief aus verschiedenen Gründen immer schlechter, und zwar, weil zum einen die großen nationalen Biere immer stärker wurden. Das heißt, durch die Fernsehwerbung, durch das, was dann kam, wurde die Begehrlichkeit, jetzt auch mal diese tollen Fünf-Sterne-Biere wie Warstein oder Kronbacher zu probieren, die jetzt zum gleichen Preis teilweise angeboten wurden, immer größer. Aha. Und teilweise haben die Leute angefangen, immer weniger Bier zu trinken und sind auf andere Produkte schon gegangen. Aha. Und das hat dazu geführt, dass wir immer weniger Bier verkauft haben. Und meine Mutter, die Inhaberin der Brauerei damals, die hat sich einfach, ich sag mal, relativ ja, nüchtern überlegt, wie kann ich denn, wenn das Bier immer weniger wird, was können wir denn machen, dass wir langfristig davon leben können, mit dem, was wir hier haben. Also eine Brauerei mit dem Wissen, was wir haben als Braumeister. Mhm. Und so sind wir eigentlich auf die Bionade-Idee gekommen, dass wir nämlich etwas Zeitgemäßes machen, wenn Bier oder regionales Bier jetzt nicht mehr so zeitgemäß war. Mhm. Und haben uns dann entschieden für eine gesunde Kinderlimonade, die nach einer Art Reinheitsgebot gebraut worden ist, wie das Bier auch, was wir vom Verständnis her sind. Ne? Also wir machen ja aus sauberen Naturstoffen, macht ein Braumeister eben ein sauberes, nach dem Reinheitsgebot gebrautes Getränk. Mhm. Und diese Idee des Reinheitsgebots fanden wir jetzt sehr zeitgemäß für Limonaden, weil damals Cola und Co. eben nicht mehr zeitgemäß waren mit viel Zucker, mit viel Konservierungsstoffen und so weiter.
Okay, also das heißt, wenn ich da jetzt schon mal so ein, zwei Learnings rausziehen darf, du nimmst einmal erstmal schon mal das, was da ist, sage ich mal. Ne? Also das genau. Heißt, euer Know-how in gewissen Bereichen von diesem Bierbrauer spielt ja auch eine große Rolle. Es sind Anlagen genau. da und so weiter. Also du nimmst das, was da ist und schaust dann aber in den Markt, was ist denn momentan eigentlich das wirkliche emotionale Bedürfnis der Leute? Was ist gerade so im Trend und wie kriegt man da eine Connection praktisch hin von dem, was da ist und das, was der Markt eigentlich bräuchte und nicht so. Und so ist Bionade praktisch entstanden, die Idee.
Genau. Das ist auch aus unserer Sicht der einzig sinnvolle Weg, dass man nämlich bei dem bleibt, was man gut kann. Aha, aha. Und guckt, wie kann ich das denn jetzt zeitgemäß interpretieren und anbieten. Ne?
Ja. Und hat es dann auch gleich funktioniert? Also haben euch die Leute das aus den Händen gerissen und haben die gesagt, wow, genau, endlich hat es mal einer kapiert und genau das ist das, was wir schon immer wollten? Oder wie war das?
Ja, das ist so eine Sache, wenn man etwas ganz Neues macht, sagen die Leute meistens, was machst du da für einen Blödsinn? Ja? Und wenn die Leute das sagen, weiß man, okay, man macht was ganz Neues, wofür noch gar kein Verständnis da ist. Mhm. Und wir haben dann 10 Jahre lang gebraucht, um das Produkt, ich sag mal, erstmal zu entwickeln, also das Produkt als reproduzierbares, immer wieder herstellbares Produkt, auch in anderen Brauereien. Wir wollten also gleich ein Konzept entwickeln, dass das auch andere Brauereien mitmachen können. Mhm. Hat dazu geführt, auch weil wir relativ wenig Geld hatten und die Brauerei sowieso schon Minus gemacht hat, hat dazu geführt, dass es 10 Jahre gedauert hat.
10 Jahre.
Und in diesen 10 Jahren haben wir natürlich jetzt zum einen ums Überleben gekämpft, ja, weil es gab ja jetzt relativ schlechte Einnahmequellen nur. Wir haben aber gleichzeitig das Bier auch sehr vernachlässigt. Das heißt, wir haben jetzt, ich sag mal, immer mehr Fokus auf das Neue gegeben und immer weniger Fokus auf das bestehende Geschäftsmodell und haben uns, weil wir selber nicht wussten, dass es 10 Jahre dauert, eigentlich insofern, ich sag mal, an den Rand der Existenz geforscht oder ausprobiert. Ja. Mhm. Und dachten dann, dass wenn wir das nur hinkriegen, dieses Produkt zu entwickeln, dann lösen wir alle Probleme. Mhm. Und waren dann total stolz, als wir das hingekriegt haben. Und haben dann aber erst gemerkt, dass die eigentliche Aufgabe erst kommt, nämlich das Produkt im Markt oder dem Markt anzubieten. Und waren dann ehrlicherweise sehr ernüchtert und enttäuscht, dass es uns nicht aus den Händen gerissen wurde, sondern die Leute sogar gesagt haben, was soll das denn jetzt bitte sein? Ja, eine Limo, die nicht süß ist, die nach Litschi schmeckt, was keiner kennt, die Bionade heißt. Also Bionade war damals so etwas wie etwas, was die Leute überhaupt nicht verstanden haben, weil es war die Zeit, als alle englische Begriffe eingeführt haben. Also das hieß dann Infinien oder also es gab so englische Fantasienamen für Produkte und Red Bull kam und dass wir jetzt etwas Bionade Entschuldigung, jetzt hat es geklingelt hier, dass wir etwas Bionade nannten, das haben die Leute überhaupt nicht verstanden. Ja. Und Und dann haben wir gesagt, okay, gesunde Kinderlimonade, das ist ja genau das, was wir als Idee hatten. Wo kann man denn eine gesunde Kinderlimonade anbieten? Und sind dann natürlich auf Schulen gekommen, auf Ärzte, die jetzt dieses Thema verstehen, wie ungesund Produkte sind, Eltern, Sportheime, also da, wo Kinder Sport machen, und haben eigentlich überall eine Absage bekommen. Und das haben wir dann nochmal ungefähr 5-6 Jahre gemacht, mit dem Ergebnis, dass es überhaupt nicht voranging.
Krass,
okay. Und dann waren ja schon 15 Jahre rum, ja, und wir waren sowas wie, eigentlich haben wir bewiesen, dass es nicht funktioniert. Mhm. Und wir haben fast den Leuten ein bisschen leid getan, möchte ich fast sagen, mit unserem Idealismus und unserer Hoffnung. Wir waren aber immer davon extrem überzeugt, dass die Idee von so einem Produkt irgendwann den Zeitgeist trifft. Wir wussten aber jetzt nicht, wann der Zeitgeist kommt. Mhm. Also wann die Leute sowas gut finden. Mhm. Und das kam interessanterweise mit dem Aufkommen von Lebensmittelskandalen. Also es gab dann sowas wie die BSE-Krise, wo die Leute jetzt plötzlich eine Wahrnehmung bekommen haben, dass sie das andere oder die Alternative vielleicht sogar interessanter und besser finden. Das hat sich also an, ich sage mal jetzt, sowas wie ein Bewusstseinswandel.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, es ist ein Bewusstseinssprung auf einmal in der Bevölkerung dann, ne?
Genau.
Kollektiv.
Genau, und plötzlich haben die auch dieses Bionade-Thema verstanden und gebraut und natürlich und sauber. Ja. Das war auch die Zeit, wo die Kühners ihr Bio-Siegel eingeführt hat.
Ja.
Und wir haben einen Switch gemacht, den wir, ich sag mal, sehr, sehr ungern gegangen sind. Und zwar haben wir festgestellt, okay, gesunde Kinderlimonade will keiner. Aber in Hamburg hat sich herausgestellt, dass Werber und Studenten das ziemlich cool fanden, so eine Bio-Limonade.
Okay.
Ja? Und das fanden wir jetzt aber eigentlich eher katastrophal, weil wir wollten ja jetzt nichts Cooles machen oder nichts Hippes, sondern wir wollten ja als kleine Familienbrauerei etwas sehr Traditionelles machen, was sehr, sehr lange hält. Und die Gefahr, auf etwas Hippes drauf zu springen, ist halt insofern sehr gefährlich, als dass das Hippe auch irgendwann ganz schnell wieder vorbei ist. Und das hat jetzt gar nicht zu unserer Idee gepasst, dass wir damit ein langfristiges Geschäftsmodell machen.
Aber am Ende hat dann trotzdem der Markt dir gesagt, was funktioniert, oder?
Genau, wir hatten jetzt praktisch diese Idee und das ist auch sehr spannend. Also wir hatten jetzt unsere eigene Vorstellung von etwas, haben das am Markt angeboten und haben gesagt, okay, der Markt, ja, der findet das gut, aber der sieht es ganz anders.
Mhm, genau.
Und das ist eine sehr spannende Situation, weil nämlich du in dem Moment dich entscheiden musst, wie kann ich gleichzeitig bei meinen Werten bleiben und darauf eingehen, wie der Markt es gerne sehen würde. Ja, man kann ja jetzt nicht sagen, nein, du siehst es falsch, das ist eigentlich was ganz anderes, da kommst du auch noch drauf. Also man kann ja jetzt, oder man sollte nicht sehr belehrend gegenüber dem Verbraucher auftreten, muss ihn ernst nehmen, aber gleichzeitig muss man eben bei seinen Werten bleiben. Und unsere Werte waren jetzt die gesunde Kinderlimo nach dem Reinheitsgebot.
Ja, ja.
Und dann haben wir etwas gemacht.
Ja, das ist immer so, weißt du, weil du sagst da gerade eigentlich wirklich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt, den, glaube ich, ganz viele Selbstständige und Unternehmer oft falsch machen, wo ich den Leuten auch immer sage, weißt du, deine Idee interessiert halt erstmal überhaupt gar nicht, sondern der Markt entscheidet, ob es gut ist, ne?
Genau.
Und deswegen, du kannst ja trotzdem eine Idee haben und musst den Markt geben, aber du musst natürlich auch coachable bleiben für das, dass dich der Markt dann in die richtige Richtung schiebt. Aber du sagst natürlich richtig, na, es muss mit deinen Werten natürlich übereinstimmen. Ansonsten musst du dich halt
auch lösen davon. Ne? Genau. Ne? Also das, sag mal, das Produkt, was man kreiert oder generiert, hat ja einen Teil der Werte, die man selber gut findet.
Mhm.
Ja, und wir als Braumeister, wir waren jetzt, es muss aus Naturstoffen sein, es darf keine Chemie drin sein, das waren jetzt alles Werte für uns.
Ja.
Dann haben wir überlegt, okay, wie kriegen wir das denn hin, dass jetzt Hipster unsere Kinderlimonade gut finden? Und dann haben wir folgende Strategie entwickelt. Wir haben gesagt, okay, wir benehmen uns weiterhin, als wären wir ein Kindergetränk. Mhm. Also wir unterstützen Umweltbildung, Talentförderung von Kindern. Wir haben also mit der Deutschen Schulsporthilfe haben wir Kooperationen gemacht, die jetzt Kinder sportlich fördern. Wir haben Umweltprojekte mit Kindern gemacht, die sind an Schulen. Und haben gesagt, okay, Zielgruppe Studenten, Werber und Hipster. Mhm. Wir bleiben jetzt so lange bei euch, bis ihr selber Kinder habt. Und dann kriegen die es auch zu trinken. Und das war unsere Strategie, wie wir unsere Werte nicht wegwerfen oder aufgeben müssen. Und das hat interessanterweise doppelt funktioniert, weil es zum einen sich der Zielgruppe nicht angebiedert hat. Das heißt, die Zielgruppe hat sich jetzt nicht, umworben gefühlt, sondern sie dachte, okay, die benehmen sich wie ein Kindergetränk, was jetzt eine noch höhere Attraktion auslöst bei den Leuten, wenn man sich ihnen nicht total anbietet.
Ja.
Und das Zweite war, dass das natürlich plötzlich auch sehr zeitgemäß geworden ist, dass wir jetzt mit Öko-Rohstoffen, das Thema Nachhaltigkeit, wie bringe ich das mit meinen Kindern bei, was haben wir eigentlich alles falsch gemacht in unserer Lebensweise, das ist plötzlich sehr zeitgemäß und aktuell geworden. Mhm. Und so sind wir eigentlich aus einer sehr traditionellen, ja fast spießigen Idee, sowas wie ein hippes, zeitgemäßes Produkt geworden.
Ja.
Was wir jetzt überhaupt nicht beabsichtigt haben, was wir auch nicht wussten, was kommt. Und haben eben mit dieser Hipness dann auch gespielt. Das heißt, wir haben gesagt, guck mal, Bio oder Öko muss jetzt nicht, das muss nicht alles dogmatisch sein und belehren. Das kann auch Spaß machen, das kann auch sexy sein und so weiter.
Ja.
Und auf dieser Welle sind wir relativ groß geworden.
Okay. Lass uns da mal ein bisschen springen jetzt auch, weil 2007, habe ich am Anfang gesagt, ich hoffe, das stimmt auch, war dann eigentlich so euer erfolgreichstes Jahr. Da könnte man sagen, stimmt das mit diesen 200 Millionen Flaschen pro Jahr? War das 2007?
Ja.
Okay, das heißt, da habt ihr doch eigentlich auch wirklich Geld verdient, möchte man jetzt meinen. Also richtig Geld verdient.
Genau. Genau, wir haben also ab 2005 eine schwarze Null geschrieben, das war also 20 Jahre nach der Idee, und haben dann 2005, 2006 und 2007 gute Ergebnisse betriebswirtschaftlich gehabt und konnten anfangen, auch Schulden zurückzuzahlen. Mhm. Gleichzeitig ist aber etwas passiert, was waren dann wirklich mit 200 Millionen Flaschen so groß wie Fanta. Und Fanta war immer unser Ziel, weil wir gesagt haben, okay, wenn wir die gesunde Kinderlimonade, dann müssen wir zumindest auch auf Augenhöhe mit dem Erzfeind sein. Ja? Ja. Und diese Größe hat natürlich jetzt auch neue Abhängigkeiten geschaffen. Das heißt, das Wachstum, Rohstoff, Sourcing, Gebinde, Finanzierung, das waren jetzt plötzlich Themen, da geht es um Sicherheiten, da geht es um und die Banken sind da sehr vorsichtig, vor allem wenn man noch alte Schulden hat. Und so waren wir eigentlich immer auf, ich sag mal, Geldgeber oder private Investoren angewiesen. Mhm. Und die haben natürlich jetzt uns ihre Bedingungen höflich vorgetragen, unter denen sie das machen wollten. Und das war im Nachhinein eigentlich eine unserer Fallen, in die wir reingetappt sind, dass wir nämlich immer auf das Angebot des anderen eingehen mussten, weil wir keine Alternative hatten.
Okay, das heißt, also wenn man jetzt diese Story zusammenfasst, du hast eine Idee, du entwickelst 10 Jahre, bis dieses Produkt überhaupt erstmal eine Marktreife von der Qualität und so weiter hat, dann musst du nochmal 5, 6 Jahre kämpfen, bis das ganze Ding dann überhaupt erstmal auch im Markt ankommt, weil du deine Nische und so deine Verpackung, sage ich mal, richtig findest, ne? Die Ansprache,
genau.
Die Zielgruppe.
Genau.
Und dann verdienst du 2, 3 Jahre plötzlich ein Geld, bist auf einmal am Höhepunkt, bist auf einmal auf Augenhöhe mit denen, wo du immer hin wolltest. Und dann im Jahr 2008, also im Jahr danach, musstest du das Ganze verkaufen, kann man sagen, oder?
Genau, wir haben erst Anteile abgegeben als Bedingung, dass der Partner investiert hat und haben dann, also es war... Es hat sich über ein paar Jahre hingezogen, dass die, ich sag mal, also ein wirklich guter Partner, den wir schon 2005 drin hatten, der ist dummerweise in Insolvenz gegangen. Mhm. Und dessen Anteile haben die Banken dann verkauft. Und den hat dann ein Großkonzern gekauft. Und plötzlich hatten wir als, ich sag mal, als von der Mentalität würde ich uns eher als die Gallier bezeichnen. Also wir haben Dinge ausprobiert, wir haben an uns geglaubt und wir haben uns nicht so sehr erschrecken lassen von der Größe anderer.
Ja.
Und plötzlich haben es die Gallier mit Römern zu tun gehabt, also mit großen organisierten Unternehmen, die jetzt nicht böse waren und wir waren die Guten, sondern die waren kulturell ganz anders.
Hatten also die Werte, hatten andere Abläufe.
Genau, andere, ganz andere Werte. Da ging es um Wahrung, um Sicherheit, um Planbarkeit, um und uns ging es um Innovation, um Experimentieren, um Disruption. Also wir waren ja und dieser Kulturclash hat eigentlich dazu geführt, dass wir extreme Auseinandersetzungen hatten intern. Mhm. Und deswegen ist mein Learning für jeden, der sich einen überlegt, einen Investor oder einen Partner mit reinzunehmen, das ist nicht so sehr, dass die Qualität der Synergie, die man hat, sondern es ist eigentlich, wie sehr passen die Kulturen zusammen, die man da, die jeder mitbringt. Ja?
Also auch die menschlichen Werte ein Stück weit, ne?
Genau, also was ist mir etwas wert und wie können wir diesen Weg gemeinsam gehen, auch wenn es mal knirscht. Ja? Also wie finden wir Kompromisse, wie einigt man sich, muss man sich unterwerfen, kann man das ausdiskutieren, gelten Argumente, also was macht den Wert dieser Kultur aus?
Ja.
Und wir haben nach 3 Jahren dann festgestellt, das wird nichts. Und waren eigentlich so weit, dass wir gesagt haben, okay, wir bieten diesem Konzern an, dass wir ihn wieder rauskaufen.
Okay.
Weil wir uns überhaupt nicht vorstellen konnten, dass wir unser eigenes Unternehmen hergeben. Und der Markt hat dann auch plötzlich gesagt, warum macht ihr das mit diesem Konzern? Ihr seid doch ganz anders. Also das Unverständnis der Kunden ist plötzlich gekommen. Ja. Wir haben weniger verkauft. Die Presse hat schlecht über uns geschrieben. Das heißt, der äußere Druck ist immer höher geworden. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen eine Lösung finden und hatten als Lösung, dass wir das wieder zurückkaufen. Woraufhin wir eine sofortige Gegenidee bekommen haben, dass wir doch gehen könnten. Und dann haben wir, ich sag mal, in ein paar Auseinandersetzungen wurden wir gut davon überzeugt, dass es besser ist, wenn wir unser eigenes Unternehmen verlassen.
Ja? Okay.
Und das war etwas, also wir haben natürlich in diesen, wie du es schon gesagt hast, wir haben wahnsinnig viele Preise bekommen, weil wir wirklich eine neue Kategorie aufgemacht haben, nämlich die Kategorie der Bio-Limonaden.
Ja, ja.
Und etwas ganz Neues zu schaffen, ist wirklich schwierig. Ja? Und diese Kategorie ist ja bis heute, ich nenne die immer die bunten Limonaden. Ja? Also ob das jetzt eine Fritz Cola ist, ob das eine Lemonade ist, die sind natürlich in dieses Segment mit rein, weil der Verbraucher plötzlich gesagt hat, oh, was gibt's denn sonst noch Neues?
Klar.
Und für diese Arbeit haben wir natürlich sehr viele Preise und Beachtung bekommen. Mhm. Interessanterweise haben wir für unser Verhalten, dass wir jetzt mit diesem Großkonzern zusammengekommen sind, auch sehr, sehr viele negative Presse bekommen,
okay.
Was auch privat wirklich anspruchsvoll ist. Mhm. Und zum Schluss hat es dazu geführt, dass wir ein Unternehmen hatten, das, wo wir gesagt haben, das entspricht ja gar nicht mehr dem, was wir gut finden. Mhm. Und uns dann trotzdem nicht vorstellen konnten, das zu verlassen, aber diesen Schritt dann gegangen sind, was persönlich eine echte Herausforderung ist, wenn man sein eigenes Unternehmen verlässt und das gar nicht vorgehabt hat.
Ja. Da wollte ich jetzt eigentlich genau drauf gehen, weil ich sage, jetzt haben wir eigentlich sehr schön diese Reise von Bionade, sage ich mal, auch gehört. Das ist auch sehr spannend, mal wirklich zu erfahren, so aus deinem Mund. Aber viel interessanter ist jetzt, finde ich, auch vor allem deine eigene Reise. Was mich jetzt interessieren wird an der Stelle, es gibt doch dann bestimmt so einen Schlüsselmoment, wo du innerlich wirklich verstehst, das Ding ist durch. Ich muss ja. das loslassen, ich werde das loslassen. Also so, das ist so dieser innere Loslassensprozess und der findet ja oftmals schon vor einer Unterschrift statt, die dann irgendwann vielleicht mal kommt. Kannst du dich an den Moment erinnern und was hat das in dir ausgelöst? Diese Klarheit, das ist ein Kapitel, das ich jetzt schließen werde.
Ja.
Ja, das war dein Lebenswerk, ne?
Genau, genau. Und also ich bin... Mir ist es klar gemacht worden, und zwar habe ich einen ehemaligen Vorstand eines sehr, sehr großen Handelsunternehmens um Rat gefragt, wie man oder was man diesem Konzern anbieten könnte, dass er sich vorstellen kann, da rauszugehen. Und der hat zu mir gesagt, Peter, bevor du überhaupt in solche Verhandlungen gehst, musst du dir erstmal bewusst werden, ob du damit leben könntest, alles zu verlieren. Mhm. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist ja überhaupt keine Frage. Wir wollen das ja nicht verlieren. Wir wollen das ja. Und dann hat er gesagt, das ist ganz wichtig, weil nur wenn man bereit ist, alles aufzugeben, kann man wirklich in die Auseinandersetzung gehen. Mhm. Wenn du das nicht bist, sollte man nicht in die Auseinandersetzung gehen, weil du natürlich dich allem unterwirfst, was an Bedingungen dann plötzlich wieder kommt, weil du willst es ja nicht hergeben. Und was das aber wirklich heißt, sich vorzustellen, dass einem das alles nicht mehr gehört und dass man damit gar nichts mehr zu tun hat, ist wirklich ein relativ groß. Ich habe das dann auch, wir sind ja eine Familie gewesen, die Bionade gemacht hat. Ich habe das meiner Mutter und meinem Bruder auch erklärt, dass der uns das gesagt hat und dass das wichtig ist. Mhm. Und die haben sich darüber jetzt nichts, also die konnten das noch weniger fassen als ich, weil das ist wirklich unfassbar, wenn man das noch nicht erlebt hat. Und das hat aber mich darauf vorbereitet, mir das vorstellen zu können oder das überhaupt als Option mitzudenken. Ja, das ist ja eine, man spricht ja auch beim Scheitern, sage ich immer, das ist ja nur eine nicht durchdachte Möglichkeit, das Scheitern. Ja, und das ist aber ganz wichtig, dass du diese Vorstellung haben kannst, wie sieht es eigentlich aus, wenn ich hier eine Niederlage erziele, ja? Und mit diesem Setting bin ich da reingegangen und ich konnte mir das wirklich vorstellen und es gab natürlich den Punkt, wo wir gesagt haben, nein, das machen wir nicht mit, das geht mit uns nicht. Mhm. Und du kannst nur mit Leuten so sprechen und verhandeln, wenn du dieses, wenn du damit in dich gegangen bist. Und das war der Moment, als der Handelskonzernchef mir das gesagt hat.
Ja. Das heißt, also du brauchst diese Bereitschaft, auch wirklich alles loslassen und hergeben zu können, damit du auch irgendwo für dich dann danach einen guten neuen Weg findest, weil man sich ansonsten vielleicht zu stark an was klammert, was nicht mehr zu einem gehört. Und das ruiniert dich dann irgendwo auch innerlich, äußerlich vielleicht auch, ne?
Genau, und das die Kraft ist, dass du es, also ein guter Freund von mir hat mal gesagt, du musst es entemotionalisieren können. Okay. Ja, du musst es versachlichen, was ja ganz schwierig ist, wenn das dein ganzes Herzblut war, das du da reingeschmissen hast. Und nur wenn du das wirklich kannst, wenn du es angucken kannst und nicht mehr ein schlechtes Gefühl kriegst oder sagen kannst, das war eine schöne Zeit, aber das gehört jetzt jemand anderen, dann kannst du wirklich auch deinen Frieden damit machen. Wenn du das nicht kannst, macht es dich wahnsinnig, weil du natürlich permanent guckst, was machen die jetzt, warum machen die das, was machen die da für Sorten, warum ändern die das Etikett, warum sind da nicht mehr so viele Lastzüge, warum sind da jetzt mehr Lastzüge.
Ja, ja.
Das macht dich wahnsinnig.
Bleibst im Fokus immer dort und verlierst Energie dort. Ne?
Genau. Und du musst wirklich die Emotion mitnehmen. Und das ist ganz schwer. Ja?
Weil sag doch mal, dieser Prozess, ich meine, irgendwann war dann der Punkt, okay, dann habt ihr euch da getrennt, du hast es losgelassen, du hast es unterschrieben. Das Thema war dann, sage ich jetzt mal, zumindest mal auf einer betriebswirtschaftlichen, rechtlichen Ebene dann ja irgendwann mal durch. Dieser Übergang zu dem, und da wollen wir jetzt ja eigentlich so ein bisschen dann im nächsten Schritt dann auch ein bisschen drauf kommen, was danach dann jetzt auch entstanden ist, beziehungsweise auch gerade entsteht und wächst. Diese Übergangsphase, wie hast du die für dich gemeistert? Was hast du für dich gemacht? wie lange hast du dir Zeit genommen? Hast du dir eine Auszeit genommen oder hast du gleich weitergemacht? Hast du gleich eine neue Idee entwickelt? Also hast du dir Hilfe geholt oder hast du das für dich in der Stille gemacht? Also was war für dich diese, ich glaube, die Qualität vom Leben entscheidet sich immer in den Übergängen des Lebens. Wir haben viele Übergänge im Leben, ne? Also nicht nur die Pubertät, sondern auch der Übergang dann vom Selbstständigen zum Unternehmer, der Übergang vielleicht vom Single-Dasein in eine Familie. So, und das war ja auch ein dramatischer Lebensübergang. Wie hast du diesen Übergang denn für dich gemeistert, dass du auf dich selbst auch aufgepasst hast?
Ja, also das war eine sehr spannende Zeit. Und zwar ist man, also es ist ja wie gesagt unvorstellbar, genauso wie es unvorstellbar ist für Leute, die noch keine Kinder haben, wenn plötzlich Kinder da sind, welche unvorstellbare Energieverlust da stattfindet, aber auch welche Freude. Und man kann sich Dinge wirklich erst vorstellen, wenn man sie erlebt hat oder gespürt hat. Ja, das ist so. Und bei mir war dieser Moment, dass ich mir gedacht habe, okay, du hast jetzt diese ganze Bestätigung bekommen als Manager des Jahres, als Ökomanager des Jahres, als Blablabla des Jahres. Mhm. Was kannst du denn eigentlich? Ja, also wenn man ein Unternehmen im Rücken hat mit 400 Mitarbeitern, mit einer Marke, die jeder kennt, und wenn jeder sagt, ah, Herr Kowalski, schön, dass Sie da sind, dann ist es relativ einfach, weil das Ganze ja einen trägt. Ja, also die Mitarbeiter, die Marke, das Image trägt oder schützt sich ja. Und wenn das alles weg ist, dann wird's leer, ja, es wird leer und kühl, ja,
ja.
Und für mich war die Frage, was kann ich denn? Also war ich das jetzt, der zufällig dabei war und das unterstützt hat und Bionade hat mich mit groß gemacht, oder war ich jetzt jemand, der dazu beigetragen hat, dass Bionade groß geworden ist? Das war jetzt eine interessante Frage, weil man wird plötzlich ganz, ja, ganz kleinlaut und ganz,
man hinterfragt alles im Endeffekt, ne? Man hinterfragt sich selbst in den Grundfesten.
Genau. Ne? Mhm. Genau. Und da hatte ich jetzt insofern relatives Glück, als dass wir, als wir Bionade noch hatten, hatten wir die Idee, dass wir kleine Unternehmen, die im Kern eine nachhaltige Idee haben, kostenlos beraten. Weil ich der Meinung bin, dass man, wenn man so viel erlebt hat wie wir, dass man diese Erfahrung anderen Leuten zur Verfügung stellen muss, weil das wirklich teilweise Erfahrungen sind, an denen du auch zugrunde gehen kannst, wenn du die Lösung nicht kriegst. Und man muss nicht alles selbst ausprobieren und erleben. Es gibt Sachen, da kann man sich wirklich einen guten Rat holen. Ja. Und deswegen haben wir die Sustainable Business Angels als Idee gegründet, dass wir gesagt haben, wir wollen uns gar nicht an Unternehmen beteiligen, wir wollen denen einfach unsere Expertise zur Verfügung stellen und dann sollen die weiter ihr Ding machen. Und in dieser Phase habe ich für mich auch eine gewisse Bestätigung bekommen, die ist dann dummerweise, ist diese Sustainable Business Angels Initiative erst losgegangen, als wir Bionade schon verkauft hatten.
Ja.
Und ich war dann nicht mehr mit allen meinen Experten mit Rat und Tat zur Verfügung stehend. Also wir hatten jetzt keinen Produktionsleiter mehr, keinen Marketingmanager, keinen Kommunikationsexperten. Es war nur noch ich. Und in den Fragen, die diese Startups hatten, oh, tut mir leid, ich muss das mal irgendwie...
In Ordnung, bist du ein harter Mann.
Ja, ich bin auch... Ja. Ich hoffe einfach, dass nicht so viele Nachrichten kommen. Und in dieser Phase habe ich gemerkt, dass das, was ich den Leuten raten kann, wirklich Expertise von mir ist. Also ich habe praktisch durch diese Tätigkeit so eine Art Selbsterfahrung gemacht, ja, dass ich, wenn ich es jetzt mal blöd sage, dass ich auch was kann. Ja? Und das ist total wichtig. Also du musst irgendwo diese Bestätigung herbekommen, weil du das so sehr hinterfragst, dass du dich eigentlich kleiner machst, als du bist. Mhm. Ja? Es geht ja als Unternehmen auch so. Also wir hatten als Bionade immer Angst, dass irgendein großer Konzern kommt und uns rechts überholt. Mhm. Ob das jetzt Coca-Cola ist oder ein großes Brauunternehmen. Aber man muss diese Angst gar nicht haben, weil man das Original ist. Mhm. Man hat aber trotzdem diese Angst. Und im Nachhinein kann ich sagen, okay, wenn dich jemand imitiert, kann er dich nicht überholen, weil er imitiert dich ja. Es ist ja ein Nachahmerprodukt. Das weißt du aber immer erst hinterher. Und man macht sich dann immer kleiner, als man eigentlich ist. Mhm. Und in dieser Beratungstätigkeit habe ich wirklich für mich gespürt, okay, ich kann was. Ja, ich kann den Leuten helfen. Ich habe Erfahrungen, die sie noch nicht gemacht haben. Ich habe Kompetenz. Ich habe andere Sichtweisen, andere Denkweisen. Und das hat mich schon auch, ich sage jetzt mal, wirklich, das hat mir sehr geholfen, weil es natürlich das Selbstwertgefühl stärkt. Und das Wichtigste, was man braucht, ist ein gesundes Selbstbewusstsein, um eigene Wege zu gehen.
Hm. Ja, ich glaube, der entscheidende Schritt war auch, dass du dich einfach nicht verkrochen hast, ne, sondern dass du auch mit deiner ganzen Geschichte und den ganzen Erfahrungen auch vielleicht den negativen Aspekten oder dem einen oder anderen Fehler rausgegangen bist und erzählt hast, weil genau davon können die Leute eigentlich am meisten lernen, sage ich jetzt mal. Ne?
Genau. Das war bei uns der Sache geschuldet, dass es uns immer so schlecht ging, dass wir es gar nicht verheimlichen konnten oder eine Schuld haben. Deswegen haben wir gesagt, wir sagen immer die Wahrheit, weil man sieht es ja sowieso, dass alles bröckelt und alles nicht schön ist. Und das hat die Leute jetzt wirklich auch gepackt. Ja? Das heißt, wenn wir erzählt haben, haben die Leute gemerkt, okay, das ist, der meint es wirklich ernst und das stimmt sogar, was der sagt. Sondern ja, und das war jetzt etwas, das stimmt. Ich habe mich nicht verkrochen, ich habe mich auch nicht dafür geschämt. Ich habe gesagt, das war eine Erfahrung. Das war eine sehr harte Erfahrung für mich, aber es war eine wirkliche Erfahrung und ich bin bereit, daraus zu lernen und die anzunehmen. Und da kommt es sehr stark darauf an, dass man sich eben nicht verkriecht. Da hast du vollkommen recht.
Ich glaube, was dir dann auch mit Sicherheit geholfen hat, und das ist eine ganz, ganz tolle Strategie auch, wie man so einen ja, das ist ja fast ein Schicksalsschlag, ne? Oder zumindest mal so eine krasse Lebenserfahrung überwindet, wo man auch was hergeben muss. Also man hat ja dieses Gefühl, man wird auch einer Chance oder seines Lebenswerks beraubt. Ne? Es fehlt ja, es wird ja ein Stück aus dir rausgerissen, so ein Stück weit auch. Genau. Ne? Und dass du dann aber in den Impuls gehst und sagst, okay, jetzt muss ich mich nicht erstmal verkriechen, sondern du bist ja auch nicht nur rausgegangen, sondern du hast ja auch gleich wieder geholfen. Also so dieses, also ich habe das mal für mich gemacht in einer Phase vor einigen Jahren, wo es mir mal emotional für ein paar Wochen sehr schlecht ging, dass ich tatsächlich angefangen habe, Menschen auf der Straße zu helfen, in der Bahnhofsmission wirklich Essen auszugeben. Also so eine ganz, banale, in Anführungszeichen, also einfache Arbeit, aber eine wichtige Arbeit. Und durch dieses Helfen und Geben heilst du auch ein Stück weit, glaube ich, viel von dir selber. Absolut. Weil du ja auch anderen hilfst. Und das ist das, was du sagst, ne? Da kommt das Selbstwertgefühl wieder zurück. Ne?
Ja. Und was auch, was ich wirklich sagen muss, also wir haben jetzt, also es waren wirklich harte Auseinandersetzungen und wir haben unheimlich hart gearbeitet in diesen 25 Jahren. Also wenn man 15 Jahre lang etwas macht, wo alle sagen, du bist doch bescheuert, ja, wenn du ihnen zeigst, woran du da arbeitest, dann, also wir haben wirklich sehr, sehr viel gearbeitet und diese, ich sag mal, diese Wertschätzung, die man dann bekommt, die ist jetzt die, also in dem Moment, wo du dann einen Preis bekommst und sowas, das ist ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen eine Wiedergutmachung, aber eigentlich bist du in einem ganz anderen State. Ja, das heißt, wenn du dich mit Großkonzernen anlegst, dann ist das sowas wie, du bist in einem permanenten Stresszustand, der nichts mit normalen, also du, und das Schlimme ist, wenn man das über Monate oder Jahre macht, man gewöhnt sich an diesen Zustand. Mhm. Und das ist die Gefahr, dass man irgendwie sagt, wieso ist da noch gar nichts passiert hier, ja? Also ein Einschreiben oder ein, was weiß ich, das einmal der Gerichtsvollzieher da war, ist ja noch gar nicht schlimm, ja? Also man verliert so ein bisschen auch den Bezug zur Realität. Und dafür ist eben dieses Helfen oder dieses sich wieder neu verorten auch total wichtig, dass man sich wirklich im wahrsten Sinne wieder verorten kann und aus diesem Irrsinn rauskommt. Das ist auch eine Erfahrung von mir, weil du kannst sehr, sehr lange in diesem Zustand bleiben und merkst gar nicht mehr, dass das mit der Realität überhaupt nichts mehr zu tun hat, was du da machst. Und dafür gibt es ja auch in der Politik und in der Wirtschaft gute Beispiele, dass die Leute wirklich entrückt sind und mit dem, was da passiert, überhaupt keinen Bezug mehr haben. Und das ist auch, dafür sind solche Geschehnisse auch sehr heilsam.
Okay, sehr cool. So, dann lass uns an der Stelle mal einen Cut machen mit der alten Geschichte und jetzt kümmern wir uns mal ein bisschen um die Gegenwart und um die Zukunft vor allem.